Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 85, 86 und 87 der sechsten Sure, der Sure An'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Kullum minas salihin. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, in denen von einigen der früheren Propheten die Rede ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und wir leiteten Zacharias und Johannes und Jesus und Elias. Sie alle gehörten zu den Rechtschaffenen. Und wir leiteten Ismael und Jassa und Jonas und Lot. Sie alle zeichneten wir aus unter den Völkern. Ebenso manche ihrer Väter, Kinder und Brüder. Wir erwählten sie und führten sie auf den richtigen Weg.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, werte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbit 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Donnerstag, dem 31. März 2022, gleich dem 11. Farvardin 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgen unsere zwei Beiträge. Als erstes hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Nowruz in Reisetagebücher, Teil 1. Anschließend folgt ein Beitrag unter dem Titel Ein Blick auf die wichtigsten Ereignisse im Iran im vergangenen Sonnenjahr, Teil 2. Gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Amir Abdullahian, Afghanistan braucht integrative nationale Regierung. Amir Abdullahian zu Lavrov, Iran lehnt einseitige Sanktionen gegen Länder ab. Und USA verhängen neue Sanktionen gegen Iran. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Amir Abdullahian, Afghanistan braucht integrative nationale Regierung. Der iranische Außenminister forderte die Einrichtung eines interregionalen Mechanismus parallel zur Bildung einer integrativen nationalen Regierung in Afghanistan. Hossein Amir Abdullahian sagte am Donnerstag beim dritten Treffen der Nachbarn Afghanistans in der ostchinesischen Stadt Tunxi, dass die Wurzeln der Probleme Afghanistans auf die lange Besatzung dieses Landes und die falsche Politik der Besatzer, vor allem der USA, zurückzuführen sei. Er fügte hinzu, dass die lange Besatzung Afghanistans nicht nur seiner Entwicklung nicht förderlich gewesen sei, sondern auch eine Art Abhängigkeit geschaffen habe, die mit dem Abzug der Besatzer die politischen und wirtschaftlichen Strukturen zum Einsturz gebracht und die unschuldige Bevölkerung Afghanistans zu den größten Verlierern und Opfern dieser Situation gemacht habe. Der iranische Außenminister erklärte, dass die Bedrohung durch den Terrorismus und seine Ausbreitung in Afghanistan ernst und der Fußabdruck der USA dabei zu sehen sei, und fügte hinzu: Heute sprechen die USA nicht davon, sich am Wiederaufbau Afghanistans zu beteiligen, obwohl sie das Land seit 20 Jahren besetzt hatten und nichts unternommen haben, um den Menschen zu helfen. Amir Abdullahian schlug vor, einen spezifischen Sicherheitsmechanismus in Form bestehender Organisationen oder mit einer unabhängigen Einrichtung zu schaffen, um die Antiterrorpolitik der Nachbarländer Afghanistans zu koordinieren und die kollektiven Maßnahmen der Länder und den diesbezüglichen Informationsaustausch zu erleichtern und zu verwalten. Er sagte auch, dass die Einrichtung eines Finanzfonds mit dem Ziel, die Menschen in Afghanistan parallel zur Bildung einer inklusiven nationalen Regierung zu unterstützen, eine Notwendigkeit sei. Wir erwarten, dass der afghanische Verwaltungsrat weitere praktische Schritte in diese Richtung unternimmt. Der iranische Außenminister und sein pakistanischer Amtskollege Shah Mahmood Qureshi äußerten sich am Mittwoch am Rande des dritten Treffens der Nachbarländer Afghanistans in China auch besorgt über die langsamen Entscheidungen bei der internationalen Hilfe zur Unterstützung des afghanischen Volkes und für die Verbesserung seiner Lebensbedingungen. Beide Außenminister äußerten die Hoffnung, dass die Übergangsregierung der Taliban den wirklichen Bedürfnissen des afghanischen Volkes in allen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereichen ernsthafte Aufmerksamkeit schenken werde. Das dritte Treffen der Nachbarn Afghanistans, an dem die Außenminister und weitere Vertreter Irans, Pakistans, Chinas, Turkmenistans, Usbekistans, Russlands, Tadschikistans und Katars teilnehmen, begann am Mittwoch in der chinesischen Stadt Tongsi und endete am Donnerstag. Amir Abdullahian zu Lavrov: Iran lehnt einseitige Sanktionen gegen Länder ab. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullahian ist am Mittwoch am Rande des Außenministergipfels der Nachbarländer Afghanistans in China mit dem russischen Außenminister Sergei Lavrov zusammengetroffen. Bei dieser Zusammenkunft sprachen sich beide Außenminister gegen einseitige Sanktionen aus und Amir Abdullahian erörterte die Priorität der Nachbarschaftspolitik für die Regierung der Islamischen Republik Iran sowie den iranischen Ansatz für eine ernsthafte Zusammenarbeit mit den Nachbarn des Landes. Der iranische Außenminister begrüßte den bestehenden Kapazitätsaufbau im Bereich der Ausweitung der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern in verschiedenen Bereichen und forderte die Verbesserung dieser Zusammenarbeit. Unter Hinweis auf das Interesse seines Landes an einer umfassenden Zusammenarbeit mit seinen Nachbarn, insbesondere Iran, bezeichnete der russische Außenminister Sergei Lavrov die Beziehungen zwischen beiden Ländern als besonders wichtig und er betonte die Bereitschaft seines Landes, die Zusammenarbeit mit Iran auszubauen. Die Entwicklungen in Afghanistan und die zunehmende Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern in diesem Bereich, die Beschleunigung der Mitgliedschaft der Islamischen Republik Iran in der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit SOZ, der neueste Stand der Wiener Gespräche und die engen Kooperationen zwischen den Delegationen beider Länder im Verlauf der Gespräche sowie die Zusammenarbeit in der Region des Kaspischen Meeres waren weitere Gesprächsthemen der Außenminister von Iran und Russland. Am Rande des Afghanistan-Gipfels traf Amir Abdullahian am Mittwoch auch mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten und Außenminister von Katar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, zusammen. Bei der Erläuterung der Ergebnisse der Wiener Gespräche sagte der iranische Außenminister, der diesbezügliche Abschluss des Abkommens erfordere eine realistische Sicht der amerikanischen Seite, und er betonte, dass die USA von ihrer Extravaganz ablassen müssten, damit die wochenlangen intensiven Bemühungen der verschiedenen Parteien in Wien zum notwendigen Ergebnis führen und alle zu ihren Verpflichtungen zurückkehrten. USA verhängen neue Sanktionen gegen Iran. Das US-Finanzministerium hat im Rahmen der feindseligen Maßnahmen Washingtons gegen die Islamische Republik Iran Sanktionen gegen mehrere iranische Einrichtungen und Einzelpersonen verhängt. In einer Erklärung des US-Finanzministeriums von Mittwoch heißt es, dass Mohammad Ali Hosseini und die Firmen Jastar Sanat Dilijan, Pasbanasad Sepher Dilijan Kanopi und Sina Composite Dilijan aufgrund ihres Kontakts mit den Islamischen Revolutionsgarden auf die Sanktionsliste gesetzt wurden. Die neuen US-Sanktionen kommen, während Verantwortungsträger der beiden Regierungen in den letzten Tagen verschiedene Behauptungen über eine Einigung mit Iran bei den Wiener Gesprächen zur Aufhebung der anti-iranischen Sanktionen gemacht haben. Sie wollen jedoch nur Iran den Ball zuwerfen, um zu vermeiden, die Forderungen Teherans zu erfüllen. Die USA sind das Land mit den meisten Sanktionen in der Welt, das im Einklang mit seinen Zielen und Interessen die längste Geschichte bei der Verhängung von Sanktionen gegen andere Länder hat. Diese Sanktionen, die unter verschiedensten politischen Vorwänden, darunter Menschenrechtsverletzungen, gegen viele Länder, darunter Iran, Russland, Venezuela, China, Kuba und weitere Länder verhängt werden, behindern diese Länder beim Zugang zu verschiedenen Weltmärkten, sogar auch im Bereich von Medizin, medizinischer Ausrüstung und Medikamenten. Palästina. Tel Aviv nimmt 85% historischen Territoriums ein. Die israelischen Besatzer besetzen und beuten jetzt mehr als 85% des historischen palästinensischen Territoriums, Westjordanland, Gazastreifen und Israel aus, teilte die palästinensische Statistikbehörde am Mittwoch mit. Einem Bericht der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge hat die palästinensische Statistikbehörde anlässlich des 46. Jahrestages des Tag des Bodens erklärt, für militärische Zwecke beschlagnahmtes Land umfasst etwa 18% der Fläche des Westjordanlandes. Die Trennmauer, erbaut 2002, trennt mehr als 10% des Westjordanlandes vom palästinensischen Territorium ab und schädigte mehr als 219 palästinensische Siedlungen. Laut der Erklärung hatte die Zahl der israelischen Siedlungen und Militärstützpunkte im Westjordanland bis Ende 2020 die 471 erreicht. Letztes Jahr haben wir einen deutlichen Anstieg beim Bau und Entwicklung israelischer Siedlungen im Westjordanland gesehen, hieß es weiter. Damit wurden mehr als 12.000 Siedlerwohnungen, darunter etwa 9.000 Wohneinheiten, im Gebiet des Flughafens Qalandia in der Provinz Quds genehmigt. Außerdem hieß es, dass im letzten Jahr die Behörden des zionistischen Besatzerregimes 1.558 palästinensische Gebäude, darunter 353 Wohneinheiten und 705 andere Zentren unterschiedlicher Nutzung zerstörten. Jemen. Ohne Aufhebung der Blockade gibt es keinen Frieden. Als Reaktion auf die Ankündigung der saudisch geführten Koalition, die Angriffe einzustellen, betonte der oberste politische Rat des Jemen, dass es ohne Aufhebung der Blockade keinen Frieden geben werde. Der oberste politische Rat des Jemen gab am Mittwochabend eine Erklärung ab, in der er sein tiefes Bedauern darüber zum Ausdruck brachte, dass die saudische Koalition keine klare und eindeutige Antwort auf den ernsthaften und dauerhaften Friedensplan gegeben habe. In der Erklärung heißt es, dieser Plan hat zweifellos gezeigt, dass der Jemen die Rückkehr von Frieden und guter Nachbarschaft will. Wir wissen sehr gut, dass der Feind nach Zeit, Aufschub und anderen Wegen sucht, um seine Pflichten zu umgehen, teilte der oberste politische Rat des Jemen mit, der die Natur des Feindes genau kennt. Auch der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte, Brigadegeneral Yahya Sari, gab am Mittwochabend bekannt, ohne Aufhebung der Blockade des Jemen wird es keinen Frieden geben. Die saudisch geführte Angreiferkoalition gab am Dienstagabend die Einstellung der Militäroperationen im Jemen bekannt und behauptete, sie habe die Militäroperationen gegen den Jemen ausgesetzt, um in Riad die richtigen Bedingungen für die Konsultationen und Frieden zu schaffen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 17 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 9, Mashhad und Isfahan jeweils 14, Shiraz 18 und Bandar Abbas 26 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Am 17. März wurden in Münster und in Bremen Moscheen von Schiiten geschlossen und die Räumlichkeiten enteignet. Zudem wurden Privatwohnungen zahlreicher Einzelpersonen durchsucht. Im Gespräch mit dem deutsch-türkischen Islamexperten Herrn Dr. Yavuz Özüges fragten wir, welche Gründe dafür genannt wurden. Es folgt der dritte Teil dieses Interviews.
Dr. Otogos, nochmals eine juristische Frage. Sie sagten, den Moscheen wird vorgeworfen, dass Personen, Persönlichkeiten, wie Sie dort referiert haben, das ist die Schuld oder der Vorwurf. gewesen. Aber dafür sollten die betreffenden Personen belangt werden und nicht die Moscheen. Denn nehmen wir an, dass Leute wie Sie, Personen wie Sie in irgendeinem Hörsaal sprechen, werden Sie dann, wenn Sie etwas dagegen oder wenn Sie meinen, dass Sie etwas gesagt haben, was dort nicht gesagt werden dürfte, würden Sie dann die Hörsäle einfach schließen?
Nee, so ist es nicht. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwas gesagt habe oder die anderen Referenten irgendwas gesagt haben, was man in Deutschland nicht sagen darf. Wenn das der Fall wäre, dann hätte man uns ja schon längst festgenommen oder hätte zumindest einen Strafbefehl uns gegeben oder hätte in irgendeiner anderen Weise uns strafrechtlich belangt. Kein einziger, niemand ist strafrechtlich belangt worden. Und es geht nicht darum, dass wir da irgendwas gesagt haben, was dem Staat missfällt. Ganz im Gegenteil, wer unsere Vorträge, und ich kenne auch die anderen Referenten, ja, also ich spreche hier nicht nur für mich, ich kenne auch die anderen Referenten, die dort aufgelistet sind, alles Menschen, die mit deutscher Staatsbürgerschaft sich für die Heimat Deutschland einsetzen. Ja, das ist ja bei meiner Wenigkeit auch nicht anders. Aber allein dieser Anti-Amerikanismus, der uns vorgeworfen wird, allein die Tatsache, dass wir sagen, diese ganze Propaganda bezüglich Homosexualität, die im Augenblick hier erfolgt, ist nicht gut für unsere Kinder und so. Allein diese Aussagen reichen dem Staat, diese Moscheen zu schließen. Die Begründung ist natürlich nicht, dass wir irgendwas gesagt haben, sondern die Begründung ist, dass die Moschee uns eingeladen hat. Aber wenn Sie jetzt wirklich was verstehen wollen, wenn Sie wirklich verstehen wollen, warum die das machen, ich sage Ihnen, das ist nicht verständlich, es ist absurd. Es ist absurd, es ist in jeder Hinsicht verwerflich, was dieser Staat tut. Und die Absurdität, wenn das jetzt nicht so ein ernstes Thema wäre, hat teilweise humoristische Züge. Ich will Ihnen ein Beispiel dazu nennen. In der Moschee Al-Mustafa in Bremen, die jetzt geschlossen worden ist, hingen lauter Bilder eines jungen Mannes, eines jungen Libanesen mit schwarzem Trauerflor, wie man das halt kennt. Wenn jemand verstorben ist, Sie kennen das in der Islamischen Republik Iran, dann hängt man eben so ein Bild auf mit schwarzem Rahmen und kleinem schwarzen Trauerflor drumherum. Und darunter stand dann eben Märtyrer und dann der Name dieses jungen Mannes, Märtyrer so und so. Und alle diese Bilder waren alles die gleiche Person. Und die hängen da in der Wand. Und dann hat die Polizei alle diese Bilder mitgenommen, keinen einzigen hängen lassen. Und der Innensenator, der Bremer Innensenator, hat in einer Pressekonferenz gesagt, wir werden auf keinen Fall dulden, dass libanesische Märtyrer, und damit meint er natürlich dann die Kämpfer der Hezbollah, in Deutschland gewürdigt werden. Ja, also der wollte auf jeden Fall sagen, dass das ist alles verboten, so ein Märtyrer zu huldigen, ist verboten. Ich meine, wir wissen, dass man zum Beispiel in Deutschland, es ist absolut verboten, in den Moscheen überhaupt den Namen jetzt von Qasem Soleimani oder Mahdi Muhandis oder so zu erwähnen. Ja, das ist schon nicht mehr erlaubt. Aber hier geht es jetzt um eine vergleichsweise unbekannte Person. Und da hat der Innensenator dann eben gesagt, sie werden nicht dulden, dass ein Märtyrerkämpfer gehuldigt wird. Das Problem dabei ist, diese Person, die dort an den Wänden hing und als Märtyrer geehrt wurde, ist nicht im Libanon gestorben. Er ist in Bremen gestorben, und zwar bei einer Ashura-Veranstaltung am Herzstillstand. Das heißt, er war weder an irgendeiner Front, hat noch irgendwo gekämpft, noch nichts dergleichen. Ich war im Nachbarraum, als dieser Mann gestorben ist. Ich habe es sozusagen selber miterlebt. Plötzlich wurde Notarzt gerufen und alles Mögliche. Sie kennen selber die Stimmung, die bei solch einer Trauerveranstaltung aufkommen kann. Und da kann es eben, wenn jemand ein schwaches Herz hat und wenn vielleicht jemand ein Herzleiden hat, dann kann solch eine Trauerveranstaltung wirklich traurig enden. Und das ist geschehen vor einigen Jahren. Und seitdem, weil das in dieser Moschee passiert ist, hängen eben an dieser Moschee an den Wänden oder hingen an den Wänden diese Bilder von diesem jungen Mann. Nun muss man natürlich fragen, was ist das für ein Verfassungsschutz, der solche Bilder abhängt und dann den Innensenator solche eine Information gibt. Offensichtlich hat das nie einer geprüft, wer überhaupt dieser Mensch ist. Der war übrigens deutscher Staatsbürger. Und das ist wirklich eine, ja, geradezu absurde Episode, aber die meisten Episoden dieser Geschichte sind leider weniger absurd. So hat zum Beispiel die Bild-Zeitung bei der Moschee in Münster ein Riesenfoto gezeigt, wie das große Schild Imam Mahdi Moschee, das war nicht die Fatima-Versammlung, sondern die Imam Mahdi-Moschee. Ich habe mich vertan, ich korrigiere mich, die Imam Mahdi-Moschee in Münster, wie das große Schild herabgeschraubt wurde von Beamten und dann stand in der Bild-Zeitung darunter ganz groß, weg damit. Ja, das war ein alter, ich muss da wirklich sagen, das ist so alte Stürmermanier, wie sie die Nazis hier hatten. Und das hat natürlich Tausende und Abertausende Jugendliche, die in dieser Moschee Koran lesen gelernt haben, die in dieser Moschee wunderschöne Erlebnisse haben, die in dieser Moschee viele, viele schöne Veranstaltungen gefeiert haben, sehr, sehr geschmerzt. Aber auf die religiösen Gefühle von Muslimen wird hier sowieso keine Rücksicht mehr genommen. Es ist wirklich eine sehr traurige Entwicklung und ich hoffe, dass die Geschwister in der Islamischen Republik Iran zu würdigen und zu schätzen wissen, wie frei sie ihren Glauben leben können. Und ich hoffe, auch die Christen und die Juden wissen das im Iran zu leben, denn sie sind dort als Religionsgemeinschaft anerkannt mit verfassungsrechtlichen Rechten, wohingegen wir als Muslime bezüglich Islam null Rechte hier haben. Wir haben die gleichen Rechte als eingetragener Verein wie ein Kaninchenzüchterverein oder wie ein Taubenverein, aber nicht wie die anderen Religionen. Das ist nun mal Fakt und das haben diese zwei Moscheeschließungen sehr deutlich gemacht.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Meine Damen und Herren, es folgt nun unser Beitrag unter dem Titel Nowruz in Reisetagebücher, Teil 1. Gute Unterhaltung.
Wir werfen in zwei Beitragszeilen einen Blick auf die Erinnerung ausländischer Weltreisender an das Nowruz-Fest. Das Nowruz-Fest findet als eine Erinnerung an einen antiken iranischen Brauch reichlich Widerhall in den Berichten ausländischer Weltreisender. Dieses fröhliche Ereignis, dessen Geschichte bis in die Antike hineinreicht und einen wichtigen Platz in den iranischen Mythen einnimmt, ist für alle Iraner überall auf der Welt ein fester, lebendiger Brauch, der von ihnen gepflegt wird. In Iran, Europa und anderen Breiten ist viel über Nowruz und das Nowruz-Brauchtum geschrieben worden. Einiges stammt aus der Feder von ausländischen Gästen, die zu welchem Zweck auch immer eine Zeit lang im Iran verweilt, die Feste und Bräuche der Iraner miterlebt und nach der Rückkehr in ihr eigenes Land ihre Eindrücke schriftlich in einem Reisebericht festgehalten haben. Einige der Autoren waren Botschafter eines Landes und haben mehrere Jahre während der Ausführung ihres Regierungsauftrages im Iran verbracht. Diese Personen haben mehr am Königshof und mit den hohen Vertretern der Zentralregierung und der Provinzverwaltungen verkehrt. Daher liegt es auf der Hand, dass diese Autoren in der Hauptsache die Gepflogenheiten und Kultur der privilegierten Schichten der iranischen Gesellschaft kennengelernt haben und ihre Angaben nicht verallgemeinert für die gesamte iranische Bevölkerung gelten. Eine andere Gruppe von Weltreisenden ist in den Iran gekommen, um die Kultur und Zivilisation in unserem Land kennenzulernen. Sie haben unter dem Volke gelebt und in ihren Reisetagebüchern niedergeschrieben, was sie gehört und gesehen haben. Ganz abgesehen davon, welche soziale Position der Verfasser eines Reiseberichtes einnimmt, ist zu sagen, dass solche Berichte von großem Nutzen sind. Sie sind eine Art Dokumentation, aufgrund derer sich jemand mit den Sitten und der Kultur, der Natur und dem Klima, dem Handel und der Wirtschaft und der jeweiligen politischen und gesellschaftlichen Situation Irans in bestimmten Abschnitten der Geschichte vertraut machen kann. Zur Zeit der Safawiden, 16. bis Anfang 18. Jahrhundert, sind viele Weltreisende aus anderen Ländern und christliche Missionäre in den Iran gekommen und haben Reiseberichte hinterlassen. Auch nach den Safawiden bis Ende der Qajaren und Anfang der Pahlavi-Zeit, Anfang 20. Jahrhundert, hielt diese Tendenz an. Abraham Valentine Williams Jackson, der als erster bedeutender amerikanischer Iranist gilt, war ein Spezialist für indogermanische Sprachen. Er hat an der Columbia-Universität in den Vereinigten Staaten von Amerika studiert und eine Grammatik für die Avesta-Sprache verfasst, eines der besten Werke auf diesem Gebiet. Jackson reiste 1901 nach Indien und lernte die Parsen in Indien kennen. Das heißt die Zoroaster iranischen Ursprungs, die in Indien ansässig geworden sind. 1903 kam er nach Iran. Er hat in einem Buch mit dem Titel Persia Past and Present, Iran früher und heute, seine Erlebnisse auf dieser Reise beschrieben. Über das Nowruz-Fest, seine Bräuche und Geschichte hat Jackson sehr ausführlich in diesem Buch berichtet. Hier ein Ausschnitt. Während meines Aufenthaltes in Tabriz gab es viele Süßigkeiten und prächtige Dekoration zu sehen, denn es war kurz vor Nowruz, dem Neujahr der Iraner. Mein Besuch in Urmia fiel in eine Zeit, in der das Nowruz-Fest, das Neujahrsfest der Iraner, noch nicht zu Ende war. So hatte ich eine gute Gelegenheit, mit dem Gesellschaftsleben der iranischen Bevölkerung näher vertraut zu werden. Nowruz ist das älteste Fest der Iraner und es fällt nicht wie unser Neujahr in den Januar, sondern in die Frühlingszeit und mit der Tag- und Nachtgleiche zusammen, wenn die Sonne in das Tierkreiszeichen Widder tritt. Der iranische Brauch wird seit mehreren tausend Jahren gefeiert. Nowruz wurde zum ersten Mal in der goldenen Ära des legendären Königs Jamschid zelebriert. Dieser Fürst hat vor der Sintflut gelebt. Er hat auch das Sonnenjahr eingeführt, auch wenn die muslimischen Iraner den Mondkalender gewählt haben, der unter den Arabern üblich war, haben sie niemals das Nowruz-Fest und seine Bräuche vergessen. Das Nowruz-Fest dauert 2 Wochen und wird mit der gleichen Begeisterung und Freude gefeiert, wie es vor 1000 Jahren zur Zeit des Harun al-Rashid gefeiert wurde. In 1001 Nacht gibt es einen Hinweis darauf, nämlich in der Geschichte von dem Zauberpferd und es heißt dort wie folgt. Das Nowruz-Fest ist eines der ältesten und wichtigsten Feste im ganz Iran. Dieses Fest wird nicht nur in den großen Städten, sondern in jedem Ort, jedem Bezirk, jedem Dorf und jedem Haus gefeiert. Jackson schreibt weiter in seinem Buch Persia, Past and Present, die Bräuche zu den Festtagen sind, sie festlich kleiden, gegenseitig beschenken und gratulieren und Gutes wünschen, fröhlich sein und überall sauber machen. Auch die Beachtung von Neuerungen, sozusagen der Mode, hat nicht dazu geführt, dass der stolze Festbrauch des Besuches und Gegenbesuches, wie er zur Zeit des Jamschid üblich war, aus der Mode kam. Die Bevölkerung hat diesen Brauch im Laufe der Zeit immer gepflegt. Der Gastgeber empfängt die Besucher mit großen Schalen voller Süßigkeiten und Bonbons und Freunde schicken sich gegenseitig solche Gaben. Denn gemäß traditioneller Überzeugung soll jemand, der sich am Morgen des ersten Nowruz-Tages, noch bevor zu sprechen beginnt, den Gaumen versüßt und sich mit einem wohlreichenden Öl einreibt, im neuen Jahr vor den meisten Übeln sicher sein. Das Essen von Süßigkeiten und Zucker, welches unter den Iranern sehr beliebt ist, gehört zu den festen alten Bräuchen, welche auch die Könige pflegten. Das zählt nämlich zu den segensreichen Dingen sowie zu dem Nowruz-Fest und dem Beginn des neuen Jahres, das Jamschid auf der Welt eingeführt hat. Dieses waren Eindrücke des amerikanischen Iranisten Jackson, die er aus dem Iran zur Nowruz-Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts mitnahm. Doch hören wir nun, was Nobuyoshi Furukawa zu erzählen wusste. Nobuyoshi Furukawa war Mitglied einer siebenköpfigen Handelsdelegation aus Japan, die vor Jackson im Jahre 1880 in den Iran kam. Furukawas Reise durch den Iran dauerte 110 Tage. In dieser Zeit hat er sich für alles interessiert und sein Reisebericht ist in Wahrheit eine Art wissenschaftliche Abhandlung. Er widmet sich in seinem Reisetagbuch sowohl den politischen und sozialen Angelegenheiten als auch der Wirtschaft und der Landwirtschaft, der Literatur, Kultur und Kunst der Iraner. Furukawas Reisebericht ist deshalb wertvoll, weil er als hervorragender Politiker und eine Militärperson eine bemerkenswerte Kenntnis über die Geschichte und Gesellschaft Irans besaß. Zu den Dingen, denen Furukawa besondere Aufmerksamkeit widmete, gehörten der iranische Kalender und der Beginn des neuen Jahres zeitgleich mit dem Frühling. Darüber schrieb er, im Iran sind zwei Arten von Kalender üblich, der iranische und der islamische. Der iranische Kalender wird Mohe Jaloli genannt. Dieser Kalender ist nach Moh, also Monaten, geordnet und Jaloli geht scheinbar auf den Namen eines alten iranischen Königs zurück, der diesen Kalender eingeführt hat. Dieser Kalender ist am Königshof üblich. Es ist ein Sonnenkalender, aber seine Einteilung ist von dem europäischen gregorianischen Kalender, den auch wir in Japan gewählt haben, verschieden. Und es fällt der erste Tag und das iranische Neujahr gemäß dem europäischen Kalender auf den 21. März. Jedes Jahr ist aufgeteilt in die vier Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und die 12 Monate des Jahres heißen Farvardin, Urdibehesht, Khurdad, Tir, Murdad, Shahrivar, Mehr, Aban, Azar und Dei, Bahman und Esfand. Liebe Hörerfreunde, im zweiten Teil dieses Beitrages werden wir noch einmal über das Nowruz-Fest, wie es in weiteren Reisetagebüchern beschrieben wird, berichten.
Verehrte Damen und Herren, wir laden Sie ein zu unserem heutigen Musikstück Chor Fasl, vier Jahreszeiten, vorgetragen von Nasser Masoudi. Es geht weiter mit einem Beitrag unter dem Titel »Ein Blick auf die wichtigsten Ereignisse im Iran im vergangenen Sonnenjahr«, Teil 2. Im zweiten und letzten Beitragsteil wollen wir uns mit weiteren wichtigen Ereignissen im Iran im vergangenen Sonnenjahr befassen. Mit dem Amtsantritt der 13. Regierung im Iran wurden am 19. November Gespräche in Wien zwischen dem Iran und der Gruppe 4+1 Russland, China, Großbritannien, Frankreich und Deutschland zur Aufhebung illegaler US-Sanktionen wieder aufgenommen. Die Regierung von Donald Trump in den Vereinigten Staaten hat sich am 8. Mai 2018 aus dem gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA-Atomabkommen zwischen dem Iran und der Gruppe der 5 USA, Großbritannien, Frankreich, Russland, China und Deutschland zurückgezogen und grausame Sanktionen in 2 Stufen von 90 und 180 Tage gegen die iranische Nation verhängt. Großbritannien, Frankreich und Deutschland als 3 EU-Partner im JCPOA versprachen, die durch den US-Ausstieg verursachten Schäden zu kompensieren, taten jedoch nichts, um den Deal zu retten. Daraufhin kündigte auch der oberste Nationale Sicherheitsrat des Iran am 8. Mai 2019, am Jahrestag des Rückzugs der Vereinigten Staaten aus dem Atomabkommen an, seine Verpflichtungen aus dem gemeinsamen Deal gemäß den Klauseln 26 und 36 des Deals schrittweise zurückzufahren, um das Gleichgewicht zwischen den Rechten und Verpflichtungen des Landes wiederherzustellen. Schließlich kündigte die iranische Regierung am 5. Januar 2020 in einer Erklärung den 5. und letzten Schritt zur Reduzierung ihrer Verpflichtungen aus dem Atomabkommen an. Nach IAEA-Angaben hat sich der Iran seit Januar 2016 an den Deal gehalten und es wurden keine Verstöße gegen die Auflagen festgestellt. Die USA traten Anfang Mai 2018 einseitig aus dem internationalen Abkommen aus und führten die illegalen Sanktionen gegen die iranische Nation in 2 Phasen von 90 und 180 Tagen wieder ein. Das Wiener Atomabkommen wurde am Juli 2015 geschlossen. Die Vereinbarung soll es dem Iran mit strengen internationalen Kontrollen unmöglich machen, Atomwaffen zu entwickeln. Im Gegenzug stellte der Westen einen Abbau von Sanktionen und eine Normalisierung von Wirtschaftsbeziehungen in Aussicht. Trumps Nachfolger Joe Biden hatte während des Wahlkampfes wiederholt seinen Willen bekräftigt, bei einem Wahlsieg zum Atomabkommen zurückzukehren und die von seinen Vorgängern eingeleitete Politik des maximalen Drucks zu unterlassen. Er tat aber kaum, um seinen Versprechungen gerecht zu werden. Dennoch akzeptierte Teheran mit der Gruppe 4+1 in Wien, also Verhandlungen ohne die USA, wieder aufzunehmen, um so seinen guten Willen zu zeigen. Die Erfahrung mehrerer Jahre der Nachlässigkeit bei der Umsetzung und des einseitigen und rechtswidrigen Rückzugs der Vereinigten Staaten aus dem Nukleardeal und die Untätigkeit der europäischen Länder bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen veranlasste die Islamische Republik Iran, diesmal Bedingungen zu betonen, die sowohl eine Voraussetzung für das Ergebnis der Verhandlungen als auch eine Garantie für die Interessen des Iran sind. Die iranische Verhandlungsdelegation unter der Leitung von Ali Boradikani hat ernsthaft seine Position zu den verbleibenden Fragen dargelegt, darunter die Aufhebung von Sanktionen, Verifizierung, Garantien und die Nuklearfrage für die andere Seite, um eine endgültige Einigung unter Einbeziehung von roten Linien der Islamischen Republik Iran zu erzielen. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian hat ebenfalls betont, dass die Anwesenheit von Außenministern in Wien und die Unterzeichnung eines endgültigen Abkommens die vollständige Einhaltung der bereits bekannten roten Linien des Iran erfordern, einschließlich der Frage wirksamer wirtschaftlicher Garantien. Musik. Die seit vergangenem April laufenden Verhandlungen über die Rettung des Atomabkommens wurden nach dem Regierungswechsel im Iran unterbrochen. Die verbliebenen Partner der Vereinbarung, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Russland, bemühen sich um die Wiederbelebung des Deals. Dieser Prozess wurde fortgesetzt mit dem Ziel, Fragen der Sicherheitsvereinbarung zu lösen. Dazu reiste Rafael Grossi, Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, am 5. März 2022 in den Iran. Er traf sich in Teheran mit dem Leiter der Atomenergieorganisation Mohammad Eslami und dem Außenminister der Islamischen Republik Iran Hossein Amir Abdollahian. Der Leiter der Atomenergieorganisation des Iran sagte über dieses Treffen: Wir haben die in den Vorjahren diskutierten Sicherheitsfragen überprüft und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir dieses Problem durch den Austausch von Dokumenten im Zusammenhang mit dem iranischen Fall in der IAEA bis Juni 2022 lösen würden. Für uns ist es wichtig, dass diese Probleme auf natürliche Weise gelöst werden und dass es keinen politischen Einfluss geben sollte, der sie beeinflussen könnte, unterstrich Eslami. Die Internationale Atomenergiebehörde hat unter dem Druck des Westens und des israelischen Regimes Behauptungen über nicht angemeldete Nuklearaktivitäten im Iran aufgestellt, die natürlich nicht mit der bisherigen Zusammenarbeit zwischen dem Iran und der IAEA übereinstimmen, weil der Prozess der Zusammenarbeit zwischen dem Iran und der IAEA immer positiv war und Iran immer betont hat, dass diese Zusammenarbeit nicht durch politischen Druck beeinträchtigt werden sollte. Aus diesem Grund verwies der iranische Außenminister Amir Abdollahian während seines Treffens mit Grossi in Teheran auf die Rolle des israelischen Regimes bei der Herbeiführung und Schaffung einer Krise und forderte den Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde auf, auf jeden Missbrauch der IAEA-Mechanismen durch Tel Aviv zu achten. Ein endgültiges Abkommen wartet nun auf die politischen Entscheidungen westlicher Parteien, einschließlich der Vereinigten Staaten. Die jüngste Vereinbarung zwischen dem Iran und der Internationalen Atomenergiebehörde bietet auch einen Fahrplan für die Beilegung ausstehender Streitigkeiten zwischen den beiden Seiten. Iran, Russland und China haben im Indischen Ozean ein gemeinsames Militärmanöver begonnen. Die Übung mit dem Namen Maritimer Sicherheitsgürtel 2022 diente der Abwehr eines hypothetischen Piratenangriffs auf Handelsschiffe. Der iranische Armeesprecher Mustafa Tajeddini erklärte, Marine- und Fliegereinheiten der drei Länder hätten im Rahmen der Übung zwei von Piraten in internationalen Gewässern entführte Handelsschiffe befreit. Die Manöver sollten dazu dienen, die Fähigkeit zum Kampf zu verbessern, die Verbindungen zwischen den Marineeinheiten zu stärken, die gemeinsame Sicherheit zu gewährleisten und die Bekämpfung des maritimen Terrorismus zu verbessern, erklärte Tajeddini. Für alle drei Länder, Iran, Russland und China, ist die Übungsregion, nämlich der Indische Ozean und das Meer von Oman, eine wichtige und strategische Region. Diese Region ist sehr wichtig wegen der wichtigen Wasserstraßen und Meerengen von Bab al-Mandeb, Malakka und Hormuz, die als das Goldene Dreieck bekannt ist. Dementsprechend führten die drei Marinen Iran, Russland und China bereits 2019 gemeinsame Übungen in der Region durch. Damit sind wir am Ende des zweiteiligen Beitrags angelangt und sagen Ihnen auf Wiederhören bis zu einem weiteren Beitrag. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@parstoday.com und unsere Postanschrift in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.